Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, die Intern Moin Ausgabe am Samstag. Ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Podcast der Welt und heute mit unserer Zusammenfassung der Woche für alle Nicht-Bäcker. Intern Moin ist unser Format, bei dem wir über interne Sachen sprechen und für euch nochmal die Folgen zusammenfassen wollen, die diese Woche bei Insert Moin gelaufen sind für Unterstützer und Unterstützerinnen dieses Podcasts. Und dazu begrüße ich wie immer an jedem Samstag meinen wunderbaren, geschätzten Freund und Kollegen, den Micha. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und im Hintergrund pfeift das Teewasser, höre ich.
Nee, oder ist eine Katze?
Das ist die Waschmaschine.
Ich dachte, Kasimir pfeift. Okay, gut. Wir wollen heute über die Folgen reden, die wir letzte Woche präsentiert und gespielt haben. Da gab es vom Mobile Game bis hin zu irgendwelchen Indie, wunderschönen Indie-Titeln. Eine Brunch-Folge hatten wir und die Lee News. Und da wollen wir jetzt mal kurz durchgehen. Und bevor wir das machen, wollte ich dir auch nochmal die Gelegenheit geben. Möchtest du irgendwas sagen?
Also ja, vielen Dank, dass ihr Insert Moin hört. Das ist immer wieder schön. Tut mir leid, dass meine Waschmaschine gerade läuft, aber so ist das. Das Leben geht weiter und ich muss Wäsche waschen, sonst habe ich nichts zum Anziehen. Und schön, dass ihr da seid. Also ich habe, es ist die dritte Woche in diesem Jahr. Mhm. Und es ist immer noch cool, dass wir dieses Projekt machen können. Und das erfüllt mich mit Freude.
Sehr schön.
Herr Fritsch.
Ja, ich finde,
das darf man auch mal einfach.
Das muss man auch mal sagen, dann, Herr Kollege.
Ja. Das darf man auch mal zusammenhangslos einfach mal sagen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir unser Moin machen dürfen. Das finde ich immer noch sehr schön. Und hier zu sitzen, bei Teechen oder Kaffee zu casten mit dir gemütlich. Ich hoffe, dass diese Gemütlichkeit sich Chillpop-mäßig bei dir auch so ein bisschen ausbreitet, wenn wir hier diese Samstagsfolge.
Ich habe hier einen gemütlichen Ingwer-Tee mir gemacht, weil die Woche langsam wieder anfängt, Fahrt aufzunehmen. Nicht nur die Woche, der Monat. Ich finde, man merkt so von Woche zu Woche, dass die Industrie langsam auch wieder aufwacht. Es kommen mehr und mehr Spiele raus, es kommen mehr und mehr Termine, mehr und mehr Abgaben und Aufträge. Also das merkt man so richtig, wie so die Branche wieder beschleunigt. Nach der schönen Erholungsphase, die wir ja jetzt über die Weihnachtsfeiertage hatten, merkt man so richtig, dass es jetzt wieder abgeht.
Ja, klar, also das sind ja, also die Industrie generell, also über Weihnachten so zwei Wochen lang ist ja quasi alles tot, ne? Mhm. Da geht ja gar nichts. Ja. Und du merkst auch wirklich, dass die meisten ihren Urlaub drauflegen und dass dann halt die Batterien auch wirklich verbraucht sind und so. Ich glaube, Netflix verdient daran ganz gut, während der Weihnachtszeit, weil die meisten Leute dann zu Hause hocken und Serien bingen. Aber das ist ganz gut. Aber will ich sagen, ist da nicht vielleicht ein, soll ja demnächst, also in München hat es ja schon relativ krass geschneit, bei dir ja auch wahrscheinlich um die Ecke, aber hier im Pott haben wir jetzt noch keinen Schnee gehabt. Ich habe aber gehört, dass nächste Woche nochmal so ein bisschen richtig winterlich wird.
Sibirische Eiskälte soll kommen, ja.
Ja, also die Leute sind dann zwar wach, aber es bleibt alles zum Erliegen gegangen und nicht wirklich zu den Terminen hingehen kann und so. Mal sehen. Also ich hoffe, das bleibt uns erspart. Ja. Aber so gesehen stimmt. Also es läuft an.
Ich war letzte Woche in London auf einem Geschäftstermin und da war auch die große Frage, ob überhaupt alle ankommen wegen den Flugsachen mit dem ganzen Schnee in München und so. War es nicht ganz sicher, ob überhaupt alle ankommen an dem Termin.
Ja, ist absolut berechtigt. Ich habe nächste Woche auch einen Termin. Am Dienstag ist der und das ist, am Mittwoch sind halt schon so die Stürme angekündigt. Wenn es ein bisschen früher kommt, könnte ich vielleicht auch Pech haben. Also so ist das einfach im Winter. Da kommt halt viel. Aber das in München hat es halt echt die Leute relativ hart getroffen.
Ist aber das ideale Wetter ja natürlich, um Videospiele und Brettspiele zu spielen und deswegen
Games!
Passt das perfekt. Games. Wir haben die Woche angefangen mit noch ein paar Spiele bei uns hier zum Vorschein, die wir im Dezember gespielt haben, beziehungsweise jetzt nachgeholt haben. Also noch sind relativ wenig Titel dabei, die dieses Jahr erschienen sind. Das wird sich jetzt aber die nächsten Wochen auch wieder ändern. Also die ersten Muster sind jetzt auch schon angekommen. Witzigerweise eben auch die ersten Epic Store Keys. Das ist ja auch so ein Ding jetzt, dass jetzt nicht mehr Steam Keys als Review kommen, sondern die Epic Keys. Und natürlich auch ganz viele Konsolenspiele. Wir fingen an mit einem Spiel, was noch ganz am Ende vom Dezember rausgekommen ist. So eine kleine versteckte Perle, die wir aber natürlich nicht liegen lassen wollten, nämlich Gris. Ein Puzzle-Plattformer, würde ich jetzt mal so im weitesten Sinne sagen. Handgezeichnet, wunderschön anzusehen und besticht vor allem durch seine Optik. Da hast du sicherlich auch schon Trailer und so dazu gesehen. Ein Kleinod, ein absolutes Kleinod.
Ja, ich esse auch gerne Gris.
Gris ist das spanische Wort für Grau und das passt zu diesem Spiel auch perfekt, weil du versuchst wieder Farben in dein Leben zu bekommen. Also du steuerst so eine Frau, die einen Trauerfall verarbeiten möchte und durch die verschiedenen Level, durch die man sich dann Jump and Run, also so ein klassischer Plattformer, 2D-Plattformer, bringt sie wieder Farbe in ihr Leben zurück, so mehr oder weniger. Das ist aber nur oberflächlich. Man verarbeitet eben diese Stufen der Trauer. Also da gibt es auch in der Psychologie diese 5 Phasen der Trauer, also von Verneinung bis dann hin zu Wut und dann eben Akzeptanz und so. Und jeder dieser Phasen hat in diesem Level ein Äquivalent bekommen, ist aber sehr Interpretationssache auch, ob man das da drin sieht oder nicht. Also es ist jetzt nicht so wie bei Celeste, über das wir ja da letzte Woche gesprochen hatten, dass man wirklich so ganz klar benannt bekommt, um was es bei diesem Spiel geht, sondern Gris ist sehr künstlerisch, sehr, naja, man kann da mehr rauslesen, wenn man möchte. Man kann das aber auch einfach als simplen Plattformer sehen, der halt so ein bisschen verträumt daherkommt. Aber darüber reden wir in diesem Podcast auch ausführlich und ich finde ihn gut, aber nicht sehr gut. Also ich hatte ein bisschen höhere Erwartungshaltung an Gris, als es mich dann tatsächlich abgeholt hat, weil durch diese Distanz, die dieses Spiel dann dadurch auch hat, habe ich mich nicht so emotional angesprochen gefühlt, wie vielleicht bei deinem Titel, über den du gesprochen hast, Forgotten Anne, bei dem das ja auch ein bisschen konkreter wird, oder eben Celeste.
War das eine Überleitung?
Ja. Genau. Gut erkannt.
Okay. Gut. Ich war gerade so, hä? Ja, also die Gris wollte ich mir auf jeden Fall angucken und spricht mich künstlerisch auf jeden Fall sehr an. Ich mag diesen visuellen Stil.
Das ist fantastisch. Sehr
gerne. Das sieht echt schön aus. Aber Forgotten Anne ist künstlerisch auch sehr ansprechend. Also es ist auch ein Puzzle-Plattformer. Aber das geht ein bisschen in eine andere Richtung. Also es erinnert eigentlich eher an die Filme von Hayao Miyazaki oder von Don Bluth auch so ein bisschen, also an die Zeichentrickfilme aus den 90ern und hat also schon ein bisschen stärker Ghibli-Einfluss als westlich, aber ansonsten passt das halt so in diese Richtung. Und da geht es um Anne, die ist eine, also im Deutschen heißt es Hüterin, die über ein Land wacht oder dort sozusagen so eine Spezialperson ist, die dafür sorgt, dass Ordnung im Land der Vergessenen gilt. Das Land der Vergessenen ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie soll man das nennen, also sind so Gegenstände, die dort von Menschen vergessen worden sind, also zum Beispiel die Socke oder irgendwelche anderen Alltagsgegenstände, die du vielleicht in deinem Umfeld hast.
Meine Sonnenbrille habe ich verloren übrigens.
Genau, die Sonnenbrille stimmt auf, ja. Ja, die würde in dem Moment, wo du sie vergisst, also nicht in dem Moment, wo du sie verlierst, sondern in dem Moment, wo du nicht mehr daran denkst, dass du diese Brille hast, würde sie dann in diesem Land dann auftauchen. Mhm. Und dort sind diese Gegenstände dann vermenschlicht, also die reden dann wirklich auch und die haben dann auch irgendwie eine Geschichte und deren Ziel ist es dann wieder zurück in die richtige Welt zu kommen, aber das ist alles relativ kompliziert. Also bevor ich jetzt ganz viel von der Handlung vorwegnehme, ist das so, dass natürlich Anne Rebellen auf die Spur kommen. Rebellen wollen halt nicht zurück in diese Realität, wo die Menschen leben, sondern die sagen, nee, hier in diesem Land sind wir unabhängig. Wir haben
eine rebellische Socke oder wie muss man sich das dann vorstellen?
Ja, ja, wirklich rebellische, ja, also einfach Gegenstände, die dann auch so ein bisschen an französische Gegenstände sind, das witzigerweise sehr oft wegen der französischen Revolution. Aber das ist ganz witzig, weil die sagen, nee, wieso, hier im Land der Vergessenen gehören wir niemandem und deshalb wollen wir einfach nicht zurück und sobald wir in das Land der Menschen kommen, sind wir halt einfach der Besitz von irgendwem. Und es ist eine ziemlich clevere Geschichte über so Sachen wie Besitz und wer den anderen besitzen darf und vor allen Dingen auch über Verantwortung und über freien Willen. Also es geht gar nicht so, es geht auch ums Vergessen, aber es geht eigentlich viel, viel mehr um Sachen wie freien Willen und so. Mhm. Und ohne da jetzt konkret das Ende zu verraten, ist wirklich sehr, sehr spielenswert. Ja, und das sieht fantastisch aus.
Darf ich kurz was fragen? Ist Marie Kondo der Endgegner in diesem Spiel?
Ja. Wer ist Marie Kondo? Das musst du jetzt erklären.
Nein, es gibt doch gerade diese Netflix-Serie, wo es um Aufräumen geht. Und Marie Kondo ist eine Japanerin, die so ein neues Aufräumkonzept, Ordnungskonzept über Bücher geschrieben hat, über ihr Konzept. Da geht sehr viel darum, vor allem auszumisten. Und ich finde, das musste ich, als ich die Folge gehört habe mit dir und Mel, als ihr über Forgotten Anne gesprochen hat, war das halt auch gerade bei uns auf dem Discord irgendwie total Thema, diese Marie Kondo-Philosophie. Und da geht es ja eben auch viel um Wegwerfen und Sachen anzufassen, also Gegenstände. Marie Kondo sagt dann immer, wenn du aufräumst, fasse einen Gegenstand an und spüre, ob du ihn noch liebst oder nicht. Also ob du noch was dafür, ob er noch Joy sparkt in deinem Leben. Und wenn nicht, kann der eigentlich auch weg, dieser Gegenstand. Und dann fand ich das so witzig, als ich die Folge gehört habe, mir jetzt vorzustellen, dass da Marie Kondo auftaucht. Quasi. Und diese Gegenstände da. Würde aber tatsächlich passen, oder? Die da in das Spiel mit einzubauen.
Ja, passt aber auch tatsächlich in den Kontext. Das haben gut, zu dem Zeitpunkt wussten Mel und ich nicht, dass Marie Kondo da eine Serie auf Netflix hat, sondern sicherlich mal darauf verwiesen, aber es fängt tatsächlich auch damit an, dass da Bilder aus der Realität zu sehen sind, aus dem hektischen Alltagsleben, die Leute fahren zur Arbeit und so, und es ist einfach eine Menge los. Und da weiß, und da merkt man halt eben auch, okay, da können Dinge sehr, sehr schnell vergessen werden. Mhm. Ist auf jeden Fall ein Tränendrücker. Also Mel und ich fanden das relativ traurig und ist ein Spiel, das man hauptsächlich wegen der Ästhetik und wegen des Inhalts spielen wollen würde. Also nicht, dass das Puzzle-Gameplay kacke wäre oder so, aber das ordnet sich schon unter. Also es geht schon echt mehr um die Narrative und ich würde auch nicht mal sagen, dass es so gut float. Also es gibt schon so, Steuerung könnte besser sein und manchmal ist es ein bisschen friemelig mit den Rätseln hier und da, aber man spielt halt weiter, weil man wissen möchte, wie es in Handlung geht. Und weil es da echt coole Charaktere gibt. Also auch Anne ist ein richtig cooler Charakter. Richtig cool. Die, weil du bist, also im Englischen heißt sie Enforcer und nicht Hüterin. Und das ist schon etwas, also es von der Übersetzung hat da ein bisschen geschlammt, weil das ziemlich falsch interpretiert wird, weil Enforcer passt im Englischen tatsächlich besser, das hat Mel nochmal betont. Wirklich der Vollstrecker. Und sie ist, du bist in der Position, du bist Anne, die Vollstreckerin, heißt, diese Gegenstände haben halt Angst vor dir, weil du hast die Macht, mit so einem besonderen Gegenstand die Seele aus diesen Gegenständen rauszusaugen. Das ist auch eine Spielmechanik. Da kannst du diese Energie aus diesen Gegenständen rausnehmen und in andere Geräte leiten. Das ist so das leitende Ding. Aber so, ne, du kannst über Leben und Tod sozusagen bestimmen. Und die Leute haben einfach Schiss vor Anne, den Enforcer. Und das ist halt mit Hüterinnen überhaupt gar nichts zu tun. Also wenn ihr spielt, dann spielt es am besten sowieso auf Englisch mit Englischen. Also am besten die Untertitel auch komplett ausmachen, weil die haben bei der Übersetzung ein paar Sachen einfach falsch übersetzt. Das ist interessant. Das ist interessant, dass du jemanden spielst, der von vornherein so krass gefürchtet ist, so. Also, die Leute haben nicht nur Respekt vor dir, sondern haben wirklich Angst. Also, das gibt wirklich Charaktere, die.
Und mit Leute meinst du natürlich diese personalisierten Gegenstände, deren Seele du dann aussaugst als N.
Und das ist richtig gut. Also, dieses Gefühl, es fühlt sich auch ganz komisch am Anfang und das macht aber viel von diesem Reiz aus. Natürlich macht N auch eine Wandlung durch und so, aber dass man das in so einem Charakter irgendwie hat, finde ich ziemlich cool. Also sehr, sehr empfehlenswertes Spiel. Ja, und Mel war zum ersten Mal zu Gast. Die ist eigentlich Hörerin. Die haben wir zum ersten Mal getroffen auf dem Hörertreff nach der EJX. Genau, das war Ende September. Und die hat mich sehr gefreut, dass sie Zeit hatte. Also vielen Dank nochmal an Mel an dieser Stelle.
Genau, die Folge mit Chris war mit Elena, die ja auch schon öfter hier zu Gast war. Und am Dienstag habe ich mit einem Kollegen von Elena und dir und mir gesprochen, nämlich mit Sandro, beziehungsweise so gesehen eigentlich auch unser Vorgesetzter so ein bisschen, der leitet Gamestar.de, der Sandro, der war ja hier auch schon öfter zu Gast. Und mit ihm habe ich gesprochen über das neue Command & Conquer Spiel. Im Gegensatz zu Gris und Forgotten End, das sind ja beides Multiplattform-Titel, die man auf allen Konsolen und PC spielen kann, ist CNC Rivals, also das neue Command & Conquer, nicht so wirklich ein neues Command & Conquer. Das ist natürlich diese alte PC-Strategie, Echtzeit-Strategie-Marke. Und EA hat auf der letzten E3 angekündigt, ein Command & Conquer Spin-Off zu veröffentlichen für Mobile-Geräte. Also ist ein reiner iOS- und Android-Titel und ist ein Free-to-Play-Mobile-Game. Wir haben trotzdem drüber gesprochen, weil es halt einfach eine große Marke ist, ein großer Name ist und CNC Rivals tatsächlich uns sehr viel Spaß gemacht hat. Also Sandro und ich haben gesagt, okay, wir schauen uns das mal an, so rein vor the Lulz, dass man vielleicht ein bisschen über EA lästern kann, über Command & Conquer lästern kann und einfach ein bisschen seinen Senf dazu abgeben kann. Und das Ding hat uns aber echt überrascht. Also wir waren beide voll gehuckt. Es hat mit Command & Conquer wenig zu tun, ehrlich gesagt. Es ist halt ein Mobile-Game, bei dem du mit einem kartenbasierten Lootbox-System dir so Einheiten zusammenstellst. Also auf der Strategieebene baust du dir so ein kleines Deck zusammen. Du nimmst halt Einheiten aus dem Command & Conquer-Universum, hast natürlich auch den Tiberium-Sammler und so weiter. Und dann baust du dir zum Beispiel Feuertruppen und wählst dann irgendwie zwei Panzerklassen aus oder nimmst noch irgendwie einen Mech dazu. Bei der Nordseite hast du dann vielleicht auch so ein Laserturm als Abwehr und dann überlegst du dir so eine kleine Strategie, möchte ich jetzt eher irgendwie rushen, möchte ich eher irgendwie meine Basis verteidigen und dann geht's rein in One-on-One-Matches. Also es ist ein reiner Multiplayer-Titel, den du so in 3-4-Minuten-Matches immer abfrühstücken kannst. Also so an der Bushaltestelle kannst du sagen, ich spiele jetzt kurz eine Runde, ich muss noch auf den Bus warten oder abends im Bett noch irgendwie 2-3 Runden bei irgendwelchen, was weiß ich, wenn du rumpendelst, wenn du irgendwo warten musst, dann startet bei mir dann immer CNC Rivals. Und das Ziel ist es, zweimal eine Atomrakete abzufeuern. Also das Spiel ist quasi sehr, sehr runtergebrochenes Echtzeitstrategiespiel. Du schickst deine Einheiten los und musst sie auf so Plattformen, positionieren, um dann dort einen Counter runterzählen zu lassen. Es gibt dann zwei oder drei so Plattformen und wer die Mehrheit besitzt an diesen Plattformen, für den zählt der Counter runter. Und das heißt, diese Atomrakete in der Mitte, wenn ich jetzt das blaue Team bin und ich habe meine Einheiten da positioniert, dann kippt die Atomrakete so langsam zu deiner Seite rüber und wenn ich die halt irgendwie 20 Sekunden lang halte, diese Plattform, dann feuert sie ab und deine Basis ist zur Hälfte kaputt und das Ganze muss ich nochmal schaffen. Und dadurch entstehen unglaublich spannende, schnelle Matches, weil man ein sehr klares Ziel hat, die Matches sind sehr schnell vorbei und du hast nicht dieses, was bei Command & Conquer ja sonst so üblich ist, erst 20 Minuten lang Basis aufbauen, Einheiten generieren. Du hast hier ein ganz klares Einheitenlimit, du kannst nur 6 Einheiten haben, das heißt, du kannst halt auch irgendwie überlegen, gehe ich jetzt eher auf die kleinen, billigen Einheiten und versuche dich zu überrennen oder spare ich mein Geld und versuche irgendwie den dicken, großen Panzer zu haben. Cool daran ist, es alles so auf diesem Stein-Schere-Papier-Prinzip aufgebaut. Also jede Einheit hat zwar ihre ganz klare Stärke, aber auch eine ganz klare Schwäche. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie deinen Panzer hast, dann kannst du damit zwar meine Panzer auch mit 2, 3 Schüssen sofort zerstören. Wenn ich dann aber irgendwie mit einem Raketenwerfer Infanterie ankomme, dann hast du 0 Chancen dagegen und ich mache dir halt deinen Panzer, der irgendwie das Vierfache kostet, sofort platt. Deswegen musst du dann halt wieder deinen Panzer beschützen mit auch Infanterieeinheiten, die dann meine Infanterie kaputt wälzen können und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr schneller, sehr hektischer Austausch und man hat immer innerhalb von 2, 3 Minuten so ein Match erledigt und macht tatsächlich sehr viel Spaß. Der Sandro und ich haben aber trotzdem sehr viel zu kritisieren gehabt, was die ganze Monetarisierung angeht. Also es ist halt der Vorwurf, dass es ein Pay-to-Win-Spiel ist, der lässt sich nicht ganz von der Hand weisen, weil man eben da wahnsinnig viel Geld reinstecken kann, um die Einheiten zu verbessern. Du kannst halt diese Karten dann eben halt auch gezielt kaufen, wenn du da Geld reinsteckst. Kannst aber auch komplett umsonst spielen, was halt diese Free-to-Play-Spiele immer haben. Ja, du kannst ja alles im Spiel ergrinden, musst halt sehr viel mehr Zeit mitbringen, aber kannst halt auch einfach Geld investieren. Und da waren wir uns nicht ganz einer Meinung. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich gebe da aus Prinzip kein Geld aus bei solchen Spielen, um dieses Geschäftsmodell nicht zu unterstützen. Und das hat sich dann außerhalb der Spielbeschreibung auch noch eben darüber eine kleine Diskussion entwickelt.
Also für mich wäre das auch nichts. Also ich will komplette Spiele haben. Ich ärgere mich schon über DLCs. Und ich nehme jetzt mal an, dass es in diesem Command & Conquer keine Delfine mit Lasern gibt.
Delfine mit Laser noch nicht, nee, aber könnte gut
das
noch
kommen. Das ist ja lächerlich, dann spiele ich es nicht. Ja, also das beste Command & Conquer meiner Meinung nach ist Alarmstufe Rot 2, weil das so richtig schön bescheuert war. Also war das Alarmstufe Rot 2? Ich glaube schon, ne? Das war dieses eine, wo der Bethesdorf Präsident war und wo, weiß ich nicht, irgendwelche Manga-Mädchen durch die Luft geflogen sind und Telekinese hatten. Das war der Knaller. War das so? Also, Command & Conquer war ja immer schon ganz unterhaltsam und hatte auf jeden Fall so einen gewissen Trash-Charme, aber da haben sie es halt einfach komplett ins Absurde gezogen. Ja, und dann du stellst fest, das macht richtig Spaß. Auch wirklich, dass der Präsident da sitzt mit einem roten Telefon. Oh nein, ich muss zum roten Telefon greifen, um irgendwelche Bomben zu zünden. So richtig doof. Und das macht aber, also das hat mir sehr gefallen, dass sie das mal ausprobiert haben. Und seitdem kam nie wieder sowas, habe ich das Gefühl. Also.
Ja, die Marke liegt ja ziemlich brach gerade. Ja. Also es wird jetzt Remakes geben, weil natürlich auch der Aufschrei so ein bisschen da war es. So ähnlich wie bei Diablo Immortal, was auch diese Mobile-Version werden wird, haben dann viele gesagt, was, EA verhunzt jetzt auch noch diese Marke. Und dann haben sie schnell hinterher noch angekündigt, dass sie die ersten beiden Command & Conquer-Spiele jetzt remastern und eben nochmal als HD-Collection irgendwie rausbringen werden. Also von daher da ein bisschen Besänftigung. Aber ich warte auch auf so ein richtig schönes, großes, neues Command & Conquer. Könnte so langsam mal wieder was passieren mit der
Marke. Ja, war das nicht, waren die ersten Command & Conquer nicht so mit so diesen Helden, so Tanya und so?
Ja, genau.
Ah, ja, genau. Das war aber auch cool. Also und GDI. Ja, stimmt, cool, genau. Ja. Aber Kane kam ja später, ne? Kane, oder war der auch schon?
Kane ist von Anfang an dabei. Den kann man eben auch hier zum Beispiel freispielen.
Ah, okay. Rivals.
Also diese ganzen Einheiten und Generäle und so, die gibt es dann dort schon auch. Die haben dann halt so Spezialfähigkeiten.
Ich habe nicht
das ist schon ganz cool gemacht.
Ich habe nicht alle gespielt. Also ich habe zum Beispiel Tiberian Wars noch nie gespielt. Das war dieser dritte Teil, der damals diesen Skandal wegen den geschönten Screenshots hatte. Erinnerst du dich?
Ja.
Und dann sah das Spiel am Ende doch nicht so gut aus. Muss aber sagen, dass mir da das Design immer voll gut gefallen hat. Also ich fand so, wie die Gebäude gebaut waren und auch so dieses isometrische, pixelmäßige, war irgendwie cool. Aber ich habe das nie gespielt. Und heute ist das so mit, also Echtzeitstrategie ist ja eigentlich ein extrem cooles Genre, aber ist auch wirklich so ein bisschen ins, also wenn, dann taucht es ja nur auf dem PC dann irgendwie nochmal so auf und so ein bisschen. Ich weiß nicht.
Ja, Halo Wars hat es ja so ein bisschen probiert, auf die Konsole zu bringen. Das ist aber eigentlich einer der wenigen Ableger, die da funktioniert haben.
Ja,
aber auch auf dem PC ist das Genre relativ tot momentan.
Also ja.
Da könnte bald mal wieder ein Revival kommen.
Aber es gab doch so Sachen wie, wie hieß denn dieses eine, wo man so unendlich rauszoomen konnte?
Ja, wo man dann so auf dem Spieltisch geguckt hat, gell?
Hallo, Future Manu hier. Das Spiel hieß Ruse. Ist mir nachher noch eingefallen. R-U-S-E.
Das ist cool. Tschüss. Also das, wo man so unendlich, das wäre, also auf der Konsole gibt es auch eine Konsolenversion von. Zwei Stück sogar. Also es gab zwei Teile davon. Wie, ach, es liegt mir auf der Zunge. Aber das war zum Beispiel ganz cool. Und ich glaube, das ist ein Konzept, das würde ziemlich viele Leute noch begeistern, wenn da auch gute Sachen bei rauskommen. Also wenn es nicht nur bloß darum geht, Sachen irgendwo hinzuschicken. Weil du siehst ja auch so an so Spielen wie natürlich eine Evergreens wie StarCraft, dass da noch eine Menge rauszuholen ist aus dem Echtzeitstrategie-Genre.
Ja, es wird auch wieder kommen. Also ich bin mir sicher, dass es bald mal wieder ein Revival gibt.
Es gab da echt eine Zeit, wo die echt viel waren. Ne? Da gab es so Warwind und so etwas. Das war schon ziemlich cool. Akte Europa fällt mir da ein. Gab's auch.
Gut, am Donnerstag hatten wir die Folge Le Brunch und da haben wir über die Autorendiskussion gesprochen, die letzte Woche sehr im Gespräch war, wenn man auf Twitter und so ein bisschen unterwegs war. Da hat ein Redakteur der Süddeutschen Zeitung, nämlich der Nikolas Freund, einen Artikel geschrieben, als Kulturgut nicht ernst genommen, ist bei der Süddeutschen Zeitung erschienen am 10. Januar. Und da sagt er, dass eben Computerspiele sind die erfolgreichste Erzählform der Gegenwart. Aber er sagt, warum kennt eigentlich niemand ihre Autoren? Und hat das so ein bisschen versucht zu ergründen. Oder seine These war dann halt so ein bisschen, dass Videospiele ernster genommen werden würden, auch vom Feuilleton, vom Kulturjournalismus, wenn da große Galionsfiguren quasi existieren würden, wie sie halt eben auch in der Film- und in der Musikbranche existieren, in der Literatur. Da kennt man immer die Figuren, die dann dafür stehen, für dieses Werk. Und er behauptet, bei den Videospielen sei das nicht so. Und da hat sich dann eine ganz spannende Diskussion draus entwickelt. Zum Beispiel hat dann eben auch Christian Huberts auf Twitter reagiert und gesagt, nee, also ich sehe das ganz anders. Das Problem ist nicht, dass Games keine Autorinnen haben, sondern dass die Redakteure in den Zeitungen nicht darüber berichten, also dass die dort keine Games-Expertise haben und sich diese Leute auch nicht schnappen, weil diese Figuren gibt's ja, wie Cory Barlog zum Beispiel jetzt bei God of War. Ja, also es sei gar nicht das Problem, dass es die nicht gäbe, sondern dass die nicht die Stories darüber schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, lade ich die beiden doch ein und mache eine Le Brunch-Folge mit den beiden und führe so ein bisschen die Moderation und lasse die beiden diskutieren über dieses Thema. Das ist unsere Folge der Woche. Die hört ihr jetzt morgen auch in voller Länge. Lief am Donnerstag eben schon hier für unsere Supporter und Supporterinnen und wünsche euch sehr viel Spaß damit. Hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem dies zu moderieren und mit den beiden dieses Gespräch zu führen und endlich mal wieder ein Brunch. Wir haben in letzter Zeit ja so ein bisschen dieses Brunch-Format vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Wir hatten früher sehr viele Brunch-Folgen, also wo wir über Metathemen auch diskutiert haben, hat sich ein bisschen verlagert auch, weil ich dieses News-Format hier habe mit Robin, wo wir auch über solche Themen dann ganz oft eben innerhalb der Le News reden, was wir früher vielleicht mit Daniel auch als Brunch gemacht hätten. Und dein Lamour-Format oder sowas ist ja auch eigentlich ein Diskussionsformat oft, wo man über gewisse Metathemen spricht. Das haben wir ja auch ausgelagert. Also von daher nur so zur Erklärung, warum es in letzter Zeit vielleicht ein paar weniger Brunches gab, dass die auch so dort ein Zuhause auch gefunden haben, diese Themen.
Genau. Finde ich, wollte ich nur kurz ergänzen, ist wirklich ein interessantes Thema. Ich glaube, es liegt aber eigentlich daran, dass die meisten Computerspielzeitschriften aber auch sich nicht als Kulturzeitschriften sehen.
Genau, ja, genau.
Ist ja,
so, sowas haben wir da auch angeschnitten
in der Zeit. Folge, ja.
Also, dass es eben auch ein bisschen ein hausgemachtes Problem ist, dass die Videospielredaktionen oft eben eher nur über das Produkt reden und nicht über die Menschen dahinter.
Ja, ganz selten mal irgendwie, also wenn das so besondere Produkte sind, aber das ist halt einfach sehr schade und ist aber auch, also das kann sich die ganze gesamte Industrie aber auch wirklich dann auf die Nase binden, also egal, wenn man irgendwie irgendwas pitcht, was so ein bisschen in die Kulturrichtung geht, dann gibt es da wirklich kaum bis keinen in der gesamten deutschen Journalismusbranche, der dann solche Sachen annimmt. Also sobald es irgendwie zu gut reagiert oder sobald es irgendwie nicht darum geht, einen Retro-Vibe anzusprechen oder Nostalgie anzusprechen. Also das ist so das höchste der Gefühle, wenn man dann irgendwie so sagt, so, ja hier, ich würde gerne was so eine Retrospektive irgendwie machen oder so, dann sagen die Leute natürlich sofort, ja, geil. Aber wenn es dann wirklich eher um Leute geht und das dann so am Rand streift, dann heißt es oft nein. Und es gibt echt eine ganze Palette an Themen, die ich angeboten habe und die wirklich eher so eine kulturelle Richtung gehen, überall, also durch die Bank abgelehnt. Und das liegt aber auch wirklich sehr, sehr, und ich, ist die Frage, es ist nicht, wollte ich nur ganz kurz an dieser Stelle ergänzen, es ist mir wichtig zu sagen, das liegt nicht unbedingt an den Redakteuren, weil die sagen oft, wenn ich solche Vorschläge mache, ey, das ist eigentlich ein geiles Thema, aber unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe interessiert sich nicht dafür. Und ich glaube, das ist wirklich der Knackpunkt. Natürlich, also man kann ab und zu mal einen kulturell angehauchten Artikel dann irgendwo noch reinmogeln, wenn man so einen Twist irgendwie reinbekommt. Aber es ist immer dieses Zielgruppenargument. Und das, ich glaube, da gibt es einfach auch generell von Spielern zu wenig Nachfrage. Aber sind wir ganz ehrlich, die meisten Leute interessieren sich einen Scheiß für die Kultur, die dahinter steht. Das liegt einfach an den Menschen. Die wenige Leute haben Bock drauf, darüber zu lesen. Menschen wie wir, die Menschen in den Vordergrund stellen wollen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das klassische Publikum, die jetzt momentan also die klassischen Webseiten konsumieren, die interessiert sich dafür. Das müsste, wenn dann, eine komplett neue Zielgruppe sein, die für die Spiele vielleicht teilweise sogar neu sind und die dann irgendwie auf diesen Autorenweg dann zu diesem Medium herangeführt werden. Also die vorher immer gedacht haben, Games sind irgendwie so ein Unterhaltungsding. Aber wenn sie dann feststellen, dass es Autoren und dass es halt Regisseure und sowas alles gibt und Künstler, die dahinter stecken, dass sie dann Interesse dafür kriegen, weil man dann halt vermitteln kann, dass Spiele auch nichts anderes als eine andere Kunstform sind, irgendwie, nur halt mit anderen Mitteln. Und das ist ein bisschen das Problem. Also es gibt Ansätze, es gibt ja so WASD und so, die schon versuchen, so ein bisschen in die Richtung zu gehen, aber nicht genug. Da muss mehr kommen.
Genau, wir versuchen es ja hier auch bei Insert Moin oder auch bei den Kollegen von Games Podcast.
Müssen und so wir aber Beispiel. Auch sagen, machen wir auch nicht genug. Also wenn wir jetzt plötzlich alle Reviews weglassen würden, wir würden jetzt plötzlich jeden Content weglassen, der irgendwie mit einer Besprechung von Spielen zu tun hätten, dann würden ganz viele Leute aufhören, Insert Moin zu hören.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube,
doch,
das ist, ich glaube schon. Also ich glaube, dass auch unsere Reviews ja auch immer voll oft, also ich glaube auch, dass unsere Reviews ja sehr oft auch den kulturellen Aspekt eines Spiels beleuchten. Es muss ja nicht immer unbedingt um den Mensch gehen, aber wenn wir zum Beispiel jetzt Forgotten Anne oder Gris oder Celeste nehmen, dann sind es ja keine klassischen Besprechungen, Grafikgeil, Plattformer, mittelmäßig, Steuerung, sondern wir reden ja dann auch zum Beispiel über die künstlerische Darbietung dieses Spiels, ja. Was bedeutet dieser Kunststil? Bei Gris zum Beispiel jetzt eben auch. Was ist denn diese Metaebene mit der Trauerverarbeitung? Ist das gut umgesetzt? Was hat sich vielleicht der Entwickler dahinter gedacht? Bei eurem Beispiel mit The Missing zum Beispiel, ja. Wo, was ist denn da dahinter? Was ist denn da die Story? Was ist denn vor allem auch auf der kulturellen Ebene passiert? Warum gelingt diesem Entwickler es nie, dass diese Spiele erfolgreich werden oder so weiter, ja? Oder dass wir eben auch oft die Leute hinter diesen Spielen betrachten und anschauen. Und ich finde, das ist schon auch eine andere Auseinandersetzung mit Spielen, eine kulturelle Auseinandersetzung mit Spielen, die jetzt nicht irgendwie über Grafik, Karten, Debatten oder Rechenleistung oder so geht. Da sind wir ja schon auch ganz anders
positioniert. Ja, aber das ist eine absichtlich provokant gestellte Frage, Herr Fritsch. Ich wollte den Disput entfachen. Also bitte geben Sie uns doch Feedback, werte Hörer, ob wir an dieser Stelle vielleicht noch mehr Kultur reinmachen sollen oder ob ihr sagt, es ist genau die richtige Mischung und ob das vielleicht etwas ist, was andere Formate vielleicht auch tun sollen. Also es ist wirklich eine interessante Frage. Ich finde, man muss diese Frage auch stellen, um sich in irgendeiner Form weiterentwickeln zu können. Und ich bin mit dem, also es war schon vor 10 Jahren so und es war auch schon, ist auch heute so, dass ich mit dem Zustand des Spielejournalismus im Allgemeinen aus kultureller Sicht nicht zufrieden bin. Und ich finde, diese Diskussion zeigt das auch wirklich. Also es gibt einfach viel zu wenig. Es gibt coole Leute, die sowas machen. Ich liebe diese ganzen Dokumentationen von NoClip zum Beispiel. Kennst du bestimmt, ne? Also die halt wirklich den Entstehungsprozess von Spielen im Vordergrund stellen und die sagen, hier sind die Künstler, die haben sich dies und das gedacht. Es gibt richtig geilen Kram, der aber erstmal nur so auf YouTube zu sehen ist. Und die müssen da auch mit Ach und Krach finanzieren. Und es ist, wenn du dir die Zuschauerzahlen anguckst, dann sind es deutlich weniger als bei so einer bekackten Review zu irgendwas. Und das ist echt die Frage, liegt es am Publikum, liegt es an dem Angebot, ist es eine Mischung aus beidem? Und wir sind da natürlich Teil davon. Also wir reden jetzt hier nicht von der Kanzel herab, aus unserem Elfenbeinturm heraus und sagen, hahaha, die anderen, sondern es betrifft ja auch uns. Deswegen gibt uns dort auch ruhig mal Feedback. Da könnte man vielleicht auch ein bisschen gucken. Das gibt einem ja auch neue Ideen für zukünftige Sachen, die dann irgendwie noch.
Also was auf jeden Fall jetzt auch als Feedback schon kam zu der Brunch-Folge, dass vor allem sich gewünscht wurde, deutlich mehr solche Brunches zu machen und solche Diskussionsthemen zu machen. Also da kam dieses eindeutige Feedback von denen, die uns jetzt unterstützen und schon gehört haben. Diese Folge kam schon sehr, sehr offenkundig und das finde ich auch super. Also werden wir auch aufnehmen und mehr versuchen, dann auch solche Diskussionsthemen und Debattenbeiträge, nenne ich es jetzt mal, zu bringen. Ich habe auch wieder echt Bock, also Brunch ist wirklich ein Format, was mir sehr am Herzen liegt und damals ja auch schon immer einer der Hauptmotivationen war, diese Podcast-Sache zu machen, um halt solche Themen auch bringen zu können, wie du gesagt hast, die einem halt sonst vielleicht abgeschmettert werden, wenn man sie als schriftlichen Artikel oder so bringen würde
wollen. Ja, klar, genau. Ja, gut, da sind wir natürlich Herr unserer Situation. Das ist klar, wir haben natürlich die Kontrolle, was wir da jetzt irgendwie bringen wollen, aber es ist die Frage, ob die Leute das noch hören. Also wie weit kann man das treiben und welche Themen sind denn da irgendwie, ne? Oder muss man dann eine goldene Mischung aus allem irgendwie finden? Ich finde das schon eine interessante Frage. Und die muss man sich regelmäßig stellen. Mhm. Also wir können jetzt nicht verweilen und sagen, ja, was wir in unserem Morgen gemacht haben, ist ja super und so, sondern man muss sich regelmäßig prüfen und sagen, okay, ist das, was ich jetzt mache oder das, was wir jetzt machen, ist das denn noch zeitgemäß? Also so eine, wirklich sich selber dann nochmal zu kontrollieren und sich dann Feedback einzuholen. Und das darf auch gerne zweimal im Jahr passieren oder so. Das muss echt sein. Also ja, weil ich finde, diese Iterationsschritte gibt es natürlich auch bei anderen Redaktionen und so. Und die sind deutlich größer und deshalb nicht so flexibel und dynamisch. Also wenn es dann irgendwie heißt, wir stellen irgendwie Sachen in unseren Artikeln um oder wir legen den Fokus drauf, dann braucht das natürlich sehr viel mehr Zeit, als wenn wir beide uns jetzt zusammensetzen und das dann von einer Woche auf die nächste. Das ist auch klar. Das muss man natürlich auch, darf man bei der Diskussion nicht vergessen, das ist eine etwas andere Struktur als bei einer großen Redaktion. Trotzdem ist das halt schon wichtig. Und manchmal reagieren Menschen dann auch zu spät. Also wenn zum Beispiel dann irgendwie die Zuschauerzahlen abnehmen oder so und Leute sich fragen, was ist da eigentlich los? Und weil man dann verpasst hat, dass es irgendwo anders an anderen Stellen viel interessantere Formate gibt oder die irgendwie etwas bedienen, was man eigentlich selber auch machen könnte und machen möchte, aber irgendwie in seinem Trott nicht bemerkt hat. Und deswegen ist jetzt, gerade jetzt, Anfang des Jahres, perfekte Zeitung dafür. Deswegen diskutiert mit uns.
Genau. Gebt uns Feedback auf Discord, schreibt uns E-Mails, auf Twitter und Facebook könnt ihr uns erreichen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr die iTunes-Bewertungsfunktion mal wieder nutzt. Das erwähne ich relativ selten hier an der Stelle, aber das hilft uns auch sehr bei der Sichtbarkeit. Also auf iTunes kann man eine schriftliche Bewertung abgeben und eine Sternchenwertung. Das pusht den Podcast ziemlich gut, dass die Folgen auch weiter in der Top 10 drin sind, wie sie ja meistens drin sind, auch in der Liste bei iTunes. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne mal Feedback geben. Oder direkt schriftlich oder direkt, wie ihr möchtet. Gut, das ist die Folge am Sonntag, die ihr jetzt auch hört, die Le Brunch-Folge. Und am Freitag gab es noch eine Le News, hatte ich ja auch gerade schon mal kurz angeschnitten. Da rede ich meistens mit Robin aus München über Themen aus der Metaebene, die jetzt so ganz aktuell sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel über den Fall gesprochen, dass Activision sich von Bungie getrennt hat und haben so ein bisschen auch versucht, das einzuordnen. Was bedeutet das denn? Was ist denn jetzt mit der Marke? Ist es jetzt ungewöhnlich, dass Destiny bei Bungie bleibt? Was sind die nächsten Schritte? Und haben über solche Themen gesprochen. Ein kleiner Blumenstrauß an aktuellen Themen. Das ist unser Le News-Format und das habt ihr am Freitag gehört. Oder könnt ihr jetzt noch nachholen zu hören, wenn ihr Unterstützer werdet. Also wenn ihr auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com/insertmoin ein Abo abschließt, dann bekommt ihr für 5 € im Monat vollen Zugriff auf alle Folgen und natürlich auch rückwirkend über die Folgen, über die wir gerade gesprochen haben und natürlich auch alle weiteren Folgen, die bisher dort im Backend liegen. Da bekommt ihr vollen Zugriff und natürlich auch für nächste Woche. Und das ist unsere Überleitung. Micha, welche Themen stehen denn gerade so an? Was spielst du gerade aktuell? Auf welche Themen können wir uns in den nächsten Wochen freuen?
Wo wir gerade von Autoren sprechen, passt ja gut. Also ich habe jetzt Travis Strikes Again. Ich würde immer Strikes Back sagen, aber
Heißt ja auch Strikes Back.
Nein, Strikes Again.
Nicht wie, es ist kein Star Wars Spiel.
Genau. Ja, man will das mal sagen. Es ist sehr verwirrend. Also Travis Strikes Again habe ich gespielt. Das ist ein No More Heroes Spin-Off. Das kommt von Goichi Suda. Der ist auch unter seinem Künstlernamen Gura 51 bekannt. Der jetzt übrigens 51 geworden ist. Das passt jetzt also echt ganz gut.
Das passt ja perfekt. Da müsste man ja denken, es bringt sein bestes Spiel ever raus.
Also No More Heroes fand ich, das kann ich schon mal sagen, kann man auch im Game-Protest lesen, fand ich an der Stelle nicht gut, weil das einfach eine wirre Ideensammlung ist, die vom Pacing her auch ganz furchtbar ist. So im Kern, also wenn man jetzt nur die Kampfszenen sieht, ist das schon ganz witzig und hätte Potenzial gut sein zu können, aber zwischen diesen Kampfarenen gibt's halt immer lange Laufwege und ständige Wiederholungen und nichts macht Sinn. Und diese No More Heroes war immer so ein Kommentar auf Actionspieler. Also hat sich immer selbst gewahr, hat immer die vierte Wand durchbrochen und so. Und das war bei den ersten beiden Spielen einfach immer sehr gut gewichtet. Also es ging halt viel um das eigene Universum, aber halt auch immer so mit so ein paar Referenzen zur aktuellen Welt und hier und da ein Zitat. Und es war okay. Und das Travis Strikes Again, also es erstickt in Selbstreferenzen. Und es ist, also wirklich jeder viel, zweite, ja. dritte Satz ist eine fucking Selbstreferenz auf eigene Spiele, auf andere Spiele, auf die Engine, die das Spiel benutzt, auf Mangas, auf alles. Und das findest du so 10 Minuten lang witzig. Und dann fragst du dich, ob dieses Spiel eine eigene Identität hat. Die hat es halt einfach nicht. Das habe ich jetzt, diesen Satz hätte ich jetzt gerne noch in diese Review reingeschrieben, das habe ich nicht gesagt, aber das werden wir dann, wir beide gucken uns dieses Spiel, wir werden das auf jeden Fall besprechen. Aber das ist das, was diesem Spiel fehlt. Ich kann allen empfehlen, die sich dafür interessieren, zumindest mal ein paar Reviews darüber zu lesen. Ich habe es mir trotzdem gekauft, ich hatte einen Review-Code, aber ich mag Suda51 halt einfach so gerne. Ich sage, na gut, ich kaufe alles, ich habe auch Short Day gekauft und so, weil ich finde das, ja, also ich finde, ich bin halt einfach schon, ich mag den halt einfach sehr gerne, ich mag die Spiele auch sehr gerne und ich freue mich auch über jeden brillanten Moment, dieses Spiel trotz seiner Schwächen hat. Aber es ist, wenn man da auch einen Schritt zurücktritt, einfach kein gutes Spiel. Und darüber werden wir auch reden. Das wird sehr interessant, weil du hast ja auch nur bei Heroes 1 und 2 gespielt, oder?
Genau, ich bin ja auch Suda51-Fan im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde ihn großartig, den Typ, weil er halt so durchgedrehte Ideen hat. Deswegen war ich mich sehr gefreut auf Travis Strikes Again. Das Muster kam jetzt auch gestern. Ich habe hier die Box gestern ausgepackt und freute mich. Und dann habe ich deine Wertung gesehen und dachte, fuck, scheiße. Hoffentlich bin ich komplett anderer Meinung und meine Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht finde ich es ja richtig großartig. Ich werde es mir jetzt die Tage mal anschauen und dann werden wir auf jeden Fall drüber podcasten und besprechen, ob du recht hast oder ob du vielleicht völlig daneben liegst. Kann ja sein. Ich glaube es zwar nicht, aber kann ja sein. Ich möchte es glauben.
Vielleicht gefällt es ja, kann ja sein.
Ich werde morgen Abend mit Gregor von Rocket Beans sprechen. Ich habe mir mit ihm ausgemacht, dass wir über das neue Monster Boy sprechen. Das gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Da bin ich gerade noch mittendrin im Spiel. Habe sehr viel Freude mit diesem neuen Monster Boy. Das ist ja im Endeffekt eigentlich ein neues Wonder Boy. Die haben ja nur den Namen eben jetzt auf Monster Boy. Monster Boy und das verfluchte Königreich und ein wunderbares kleines Mini-Metroidvania, möchte ich es mal nennen. Also bleibt sehr treu diesem klassischen Spielprinzip. Man verwandelt sich wieder in allerlei Tiere, die dann verschiedene Fähigkeiten haben und kann dann eben auch wechseln zwischen diesen Fähigkeiten. Da freue ich mich sehr drauf, auch mit Gregor mal wieder zu sprechen. Ein tolles Spiel, das kommt auf jeden Fall nächste Woche. Wenn diese Aufnahme klappt, ist es eine der Folgen nächste Woche. Und hoffentlich hören wir von dir auch was zu Smash. Die Aufnahme ist auch noch nicht im Kasten, also das ist jetzt nur mal eine kleine Ankündigung, aber damit kann ich also überhaupt gar nichts anfangen, aber wir wollen noch mal eine Folge zu Smash machen. Ich halte mich aber bedenklich.
Nee, und
ich mache da nichts zu.
Und
ich würde nur lästern.
Die Aufnahme klappt, aber das, wenn, dann werdet ihr da die News. Also ich würde auf jeden Fall was zu machen, es ist halt nur die Frage, ob das jetzt hinhaut, so vom Zeitmanagement, aber machen wir auf jeden Fall, das kommt.
Auch noch nicht im Kasten, aber eine Folge, die für letzte Woche schon geplant war, das habe ich verbaselt. Die stand sogar schon im Kalender, falls ihr euch gewundert habt, so, hä, die haben ja gar nicht über Fisherman's Tale gesprochen. Ich hatte die Folge für letzten Freitag schon drin, das wurde dann ja ersetzt durch die Lenews-Folge, hatten wir ja gerade drüber gesprochen, weil einfach das Embargo noch bestand. Also das Fisherman's Tale kommt jetzt diese Woche raus, also jetzt kommende Woche, wenn ihr das jetzt hört. Und da war einfach das Embargo noch. Ich hatte eine Preview-Version, die noch gar nicht final war. Deswegen, da hatte ich noch kein Embargo. Das wusste ich da zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich den Termin dann reingestellt hatte. Aber die nehmen wir jetzt dann diese Woche auf. Und die sollte dann eigentlich nächste Woche kommen. Ein VR-Spiel mit einem sehr interessanten Twist. Aber da reden wir dann in der Folge drüber, weil noch ist das Embargo aktiv. Kann ich noch gar nicht
sagen. Bin ich mal echt gespannt. Wir haben noch auf der Liste, ich habe hier gerade noch mal so eine Liste aufgemacht, also Vayne schwebt noch, ah nee.
Doch, Vayne ist auch noch im Argen. Das muss ich auch noch spielen. Da habe ich auch schon einen Termin ausgemacht und einen Gast dafür gefunden, habe ich aber auch noch nicht gespielt, kann ich noch gar nichts zu sagen. Und was auf jeden Fall noch sichere Folgen sind für die nächsten ein, zwei Wochen, ist auf jeden Fall eine neue Buffet-Folge mit Attila. Unsere Januar-Ausgabe von dem Format, wo wir über alle Spiele reden, die bei PS Plus und bei Xbox Games with Gold und Twitch Prime und Schlag mich tot bei Nintendo Online. Also diese ganzen Abo-Dienste, die klappern wir dann ja immer durch und geben euch nochmal so einen kurzen Überblick, welche Spiele sind da drin, was für neue Indie-Spiele sind da vielleicht da drunter, welche alten Retro-Spiele sind dabei, die vielleicht nochmal einen Blick wert sind, für welche Plattformen und für welche Systeme lohnt sich da nochmal die Kisten rauszukramen. Das Format gibt es ja bei uns jeden Monat. Das kommt auf jeden Fall auch nächste oder übernächste Woche. Und eine Brettspielfolge wird es auch auf jeden Fall geben. Die habe ich schon aufgenommen, die ist gerade im Schnitt. Da haben wir über drei neue Spiele gesprochen. Und Ende des Monats bin ich dann auch auf der Brettspielmesse in Nürnberg, beziehungsweise die Spielwarenmesse. Da wird es dann auch nochmal eine EM on Tour-Folge geben aus der Brettspiel-Neuheitenwelt.
Volles Programm. Also, was Volles auch Programm. Schon aufgenommen worden ist, aber wo wir beide nochmal gucken, welchen Rahmen wir dafür geben, ist eine neue Lea Moore-Folge. Das ist ein bisschen länger her, die Aufnahme, die habe ich halt im Dezember gemacht und dazwischen war ja bekanntlich Winterschlaf, also da gehen wir nochmal rein, aber das ist da auf jeden Fall in der Mache was Neues. Und jetzt habe ich eine Frage, da könnt ihr mir mal Feedback geben, also Hidden Gem ist ja jetzt bald mal wieder, sollte mal wieder kommen und da habe ich mich gefragt, ob es denn noch Leute gibt, die früher eine alte Xbox haben, also eine Xbox 1. Denn mittlerweile es geschafft, eine fast komplette Sammlung an exklusiven Xbox 1 Spielen, die in Japan rausgekommen sind, zu machen, eine Sammlung zu kriegen. Also mir fehlt da jetzt nur ein Titel, da gucke ich mal, dass ich den auch noch in den nächsten Tagen bekomme. Aber das ist so richtig obskur und so richtig bizarr. Also es gab ja es gab damals, als die erste Xbox rauskam, gab es ein paar Spiele, die sind nur in Japan rausgekommen. Und das sind jetzt nicht einfach so komplett unbekannte Visual Novels oder sowas, sondern da sind auch teilweise Firmen dabei, wie zum Beispiel From Software, die sowas wie Dark Souls gemacht haben und so. Und da würde mich mal interessieren, ob euch das interessiert. Also das ist halt wirklich sehr nischig. So, ich fand das Thema einfach mal cool.
Xbox und Japan sind ja zwei Sachen, die man sonst nicht so verbindet. Und deswegen da über exklusive Spiele zu reden, fände ich super spannend. Also mein deutliches Ja hörst du, glaube ich, von Freiburg.
Das ist cool. Es schallt hier auch ganz schön. Also das müsst ihr mir echt mal sagen, ob das ein Thema für euch ist. Weil, also gerade auch für Sammler ist das bestimmt interessant. Also vielleicht gibt es ja auch ein paar Leute, die sagen, ey, ist geil. Also vielleicht inspiriert mich das auch, da mal selber zu gucken, aber auch einfach aus der Kuriosität willen. Und wenn ich diesen einen Titel dann noch habe, der mir noch fehlt, ist mir ein bisschen eine Frage des Geldes, weil der kostet auch schon 30 Euro oder so, muss man dann, also dann würde ich dann auf jeden Fall das mal in Angriff nehmen und mir dann auch Leute suchen, die das vielleicht dann auch gespielt haben. Ich habe da so ein paar Sammler im Blick, die sich da eventuell auch für interessieren würden. Und wenn nicht, lasse ich mir da was einfallen. Aber so als Thema finde ich das auf jeden Fall ziemlich bizarr. Und ich lese relativ wenig über die erste Xbox. Also ich lese oft, ja, die 360 hat halt viel Bullet-Hell-Shooter und so. Da können wir natürlich auch mal eine Folge machen, auch keine Frage. Aber das sind so die üblichen Verdächtigen. Das sind so Arcade-Ports irgendwie, die Sachen rausgekommen. Da gibt es auch wenig, was so aus diesem Rahmen fällt. Aber Xbox 1, also wirklich die allererste Original-Xbox, das ist der alte große Türstopper, das wäre wirklich mal interessant. Also könnt ihr mir mal schreiben. Also ein bisschen. Es ist auch ein bisschen Interaktion. Guck mal, ich habe schon zweimal in dieser Folge zu Interaktion. Call to Action. Aber das muss ja auch sein. Also ihr könnt euch mal auch ein bisschen einbringen. Ne? Also wir machen das ja für euch und ihr müsst uns sagen, was ihr haben wollt. Und deswegen, also die erste ist mehr Kultur und die zweite, ob wir dann so eine Xbox Nischen-Japan-Geschichte machen sollen. Das fände ich persönlich relativ interessant.
Ich wünsche mir persönlich immer eine Engage Hidden Gems von dir.
Ah ja, das wird hart, weil ich habe gar nicht so viele Engage-Spiele, ist das Problem. Ich habe eine Engage und ich habe so eine Handvoll. Ich glaube, 5 Stück oder so, die mir, also so Genres, die mich mag. Es gibt einen Horror-Shooter und ein Science-Fiction-Spiel, das ich dafür habe und so ein Prügelspiel, die drei habe ich. Und wenn ich dann, und dann habe ich mal geguckt, als du das irgendwann mal im Discord geschrieben hast, ja, Engage-Folge müssen wir unbedingt machen. Es gibt ja echt fucking viele Engage-Spiele. Mhm. Also es ist ja mehr als gedacht. Da ist ja relativ viel rausgekommen. Und nicht diese ganzen Kackports, also ich rede jetzt nicht von Tomb Raider auf dem Engage, sondern wirklich exklusive Spiele für den Engage, so Strategiekram und Rollenspiele. Und es gibt auch ein exklusives Elder Scrolls-Spiel. So, und die kosten Vermögen. Also relativ viel, wenn man jetzt wirklich alle haben will. Also man müsste echt nochmal so 400 Euro investieren, um sich diese exklusiven Spiele zu kaufen. Das ist schon, also eine kleine Hürde. Eine kleine Hürde, also weiß ich noch nicht. Aber das finde ich auch interessant, da mal irgendwie was machen. Ich weiß aber gar nicht, ob mein Engage überhaupt noch funktioniert.
Na, dann können wir in dem Sinne mal auf unser Stretch-Goal auf Patreon hinweisen. Da wir waren ja schon mal über 4.500 bei Patreon. Ja. Das hat sich jetzt natürlich die Steady-Verlagerung auch wieder verloren, dieses Stretch-Goal sozusagen. Also natürlich ist es noch gültig, dass du mehr Hidden Gems-Folgen machst, steht da ja dann auch. Aber nur so als kleiner Hint, wir brauchen ein bisschen mehr Kohle, dann kann sich Micha auch die Engage-Spiele leisten. Ja. Sonst wird es nichts mit meiner Engage-Folge. Oder ihr habt noch alte Engage-Spiele bei euch zu Hause liegen, die ihr nicht braucht, dann schickt sie Micha. Da freut er sich.
Ja klar, das geht natürlich auch. Also wenn
andere Podcaster bekommen ja Bier geschickt, wir würden auch Engage-Spiele nehmen, ja?
Ja, klar, nee, wirklich für Hidden, also das ist jetzt wirklich nicht abwegig, weil für Hidden Gems oder generell, also ich bei mir sind Spiele auch immer gut aufbewahrt, weil du kennst ja meine Sammlung. Das ist ja relativ gut archiviert alles. Und klar,
du bist so das Gegenteil von Forgotten Anne. Du bist nicht der Enforcer, du bist der Pfleger. ja, für die alten Spiele.
Ja, also es ist hier wirklich auch gut kuratiert. Also ich kann sagen, dass hier, also deswegen tauchen auch solche absurd merkwürdigen Sachen wie Xbox, Japan-exklusive Xbox-Spiele da drin auf. Hat auch ein bisschen gedauert. Aber das ist, bei mir sind solche Sachen gut aufgehoben. Also wenn ihr da Spiele habt, das können aktuellere oder auch ältere sein, irgendwie einfach mal, wenn ihr die sowieso wegwerfen würdet oder nur für einen Euro bei eBay verkloppen, dann könnt ihr vielleicht einfach vorher mir eine Nachricht schreiben. Das geht natürlich auch. Ist auch eine Form von Unterstützung, klar. Also klar. Eben. Also vielleicht gibt's ja Leute, die jetzt Marie Kondo gucken und sagen, nee, ich brauche das alles nicht mehr. Aber bei mir gibt's auf jeden Fall eine Stelle, wo das in guten Händen ist.
Sehr schön. Wunderbar, dann kommt auf unserem Discord vorbei. Das ist die weltbeste Community auf Discord weltweit, wirklich.
Nee, stopp, das stimmt alles nicht. Universum.
Doch. Universum, Entschuldigung, wollte ich natürlich sagen.
Lächerlich, Manu, Welt, Universum.
Auf jeden Fall in unserer Milchstraße. Ja. Kommt da mal vorbei, ganz, ganz tolle Leute da drunter und wirklich jeden Tag eine große Freude mit euch dort sich auszutauschen. Das war's für heute mit Intern Moin von uns. Viel Spaß morgen mit der Brunch-Folge. Ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende, Micha, und wir hören uns dann am Montag an dieser Stelle wieder. Macht's gut.
Bis dann, tschüss.
Tschüss. Patreon.com/InternMoin.